Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute hören Sie eine Folge aus der Sommeredition von Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Diesmal zum Thema Versorgung mit medizinischen Cannabinoiden in Deutschland. Ein Interview von Monika Funk mit Dr. Johannes Horlemann.
Herzlich willkommen zum Interview der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Monika Funk, ich bin Presseansprechpartnerin der DGS und heute spreche ich mit Herrn Dr. Johannes Horlemann über die Versorgung mit medizinischen Cannabinoiden in Deutschland. Herr Dr. Horlemann ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und er arbeitet als niedergelassener Arzt in Kevela. Herr Dr. Horlemann, im vergangenen Jahr hat die DGS ja eine Initiative gegründet, gemeinsam mit Sponsoren aus der pharmazeutischen Industrie, um die Versorgung mit medizinischen Cannabinoiden zu verbessern. Welche Patientinnen und Patienten profitieren denn genau von diesen besonderen Arzneimitteln?
In der Tat, vielen Dank, Frau Funk, für die Frage. Profitieren vor allen Dingen die Patienten, die chronische Schmerzen haben. Das sind Tumorpatienten, schwerwiegende neuropathische Schmerzen gehören dazu. Es sind viele Patienten, die ja definitionsgemäß nach dem Gesetz in den Standardtherapien ausgeschöpft sind, die diese Standardtherapien nicht vertragen, bei denen diese Therapien ineffektiv sind. Das sind sehr häufig Medikamente wie Opioide der Stufe 3 WHO. Das ist oft Gabapentin und Pregabalin. Und es sind Medikamente, die sehr häufig auch zentralnervöse Nebenwirkungen haben. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Patienten, wenn Standardtherapien erschöpft sind, immer noch ein Angebot machen kann. Ich finde, das ist auch ein Gebot der Menschlichkeit, dass man Medikamente, die man zur Verfügung hat, dann auch einsetzt.
Wie gut ist denn aktuell die Evidenz in den Indikationen, in denen Sie Cannabinoide einsetzen?
Wir haben ja bereits vor einigen Jahren eine Cannabis-Leitlinie entwickelt, die ja nur auf einem Fundament ruhen kann, nämlich auf der geltenden Evidenz. Und derzeit ist ja eine Cannabis-Leitlinie 2 in der Kommentierung bzw. Konsentierungsphase. Und diese Leitlinienentwicklung hat natürlich zu einem Abgleich aller geltenden und gültigen Studien geführt und zu einem Abgleich der Evidenz, wie wir sie im Jahr 2023 nun vorgefunden haben durch eine Literaturdatenbankrecherche. Und danach muss man feststellen, dass die Evidenz gestiegen ist. Aber die Evidenz ist natürlich noch nicht toll. Sie ist in vielen Indikationen mäßig. Sie ist in einigen Indikationen sogar schlecht. Aber in einigen Indikationen ist sie relativ gut. Und gestatten Sie mir eine Anmerkung zur Frage der Evidenz, weil ja sehr oft in den wissenschaftlichen Diskussionen gesagt wird, ja, wir brauchen mehr Evidenz und wir wollen ganz gerne, dass die Studienlage zu Cannabinoiden sich verbessert. Ich möchte sagen, wir haben sehr viele Medikamente, wir haben sehr viele medizinische Maßnahmen, auch operative und invasive Maßnahmen, für die überhaupt keine Evidenz vorliegt. Wir nutzen Amitriptylin in der Schmerzmedizin, wir nutzen Paracetamol und wir setzen Ibuprofen ein bei Rückenschmerz. Die Studienlage dazu ist bedeutsam schlechter im Vergleich zu derjenigen, die wir jetzt derzeit für Cannabinoide haben. Und ich muss schon die Frage stellen, ob wir da von Cannabinoiden mehr Evidenz verlangen als gegenüber anderen Medikamenten, die wir wie selbstverständlich und auch standardmäßig einsetzen. Und ich möchte sagen, ja, wir arbeiten daran. Auch die Unterstützer in unserer Cannabis-Initiative arbeiten daran, dass die Evidenz sich verbessert. Und das ist auch notwendig. Aber im Vordergrund steht der Versorgungsauftrag, den wir haben gegenüber schwerkranken Menschen.
Ja, im März hat der gemeinsame Bundesausschuss der GBA Regelungen getroffen, die die Verordnung medizinischer Cannabinoide erleichtern sollen. Was genau ist denn dort geregelt?
Nun, zunächst ist eine Sache nicht geregelt worden und das erfreut uns natürlich auch, das war der Facharztvorbehalt. Es gab ja Überlegungen, dass Cannabinoide nur von bestimmten Fachgruppen in bestimmten Indikationen verschrieben werden durften. Und das haben wir übrigens auch durch eine Intervention der DGS abwenden können. Die DGS war auch beteiligt an der Anhörung im Dezember letzten Jahres vor dem GBA. Das ist erfreulich. Das Zweite, was erfreulich ist, ist die Tatsache, dass die palliativmedizinische Versorgung stark unterstützt worden ist durch die neuen Beschlüsse des GBA. Insbesondere ist es zu einer Aufhebung des Antragsverfahrens gekommen für die spezialisierte palliative Versorgung. aber auch für die ambulante allgemeine palliative Versorgung. Das ist sehr erfreulich, weil ja in der Tat, wenn ein Patient als Palliativpatient beantragt und definiert ist, eine Einschränkung der Lebensqualität nach SGB-5 ohnehin schon dokumentiert ist. Und ich glaube, es machte keinen Sinn, das schon zum zweiten Mal durch einen Antrag wiederum zu dokumentieren. Was die Verordnung etwas kompliziert gemacht hat, es ist noch nicht alles rund, was der GBA beschlossen hat, aber die Vereinfachung in der Palliativmedizin, übrigens auch die Vereinfachung im Übergang vom stationären zum ambulanten Bereich, das ist sehr günstig. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen, nämlich dass derjenige, der schwer krank ist, möglichst ohne Umstände, ohne langes administratives Verfahren an seine berechtigte Versorgung kommt.
Jetzt hat die DGS ja einen Selektivvertrag geschlossen mit der AOK Rheinland-Hamburg, um auch einen Beitrag zu leisten zur besseren Versorgung. Was ist darin genau geregelt?
Der Vertrag ist ja inzwischen schon in Aktion getreten und hat geregelt, dass es zu einer Aufhebung des Genehmigungsvorbehaltes durch die Krankenkasse kommt. Auf gut Deutsch heißt es, dass der Arzt den Patienten, der sich bei ihm vorstellt, sofort versorgen kann, wie mit jedem anderen Medikament auch. Wenn Sie zu einem Arzt gehen und unter Bluthochdruck leiden, kann er ein Rezept zücken und schreibt darauf ein Medikament, das Sie in der Apotheke einlösen können. Das kann ich im Selektivvertrag jetzt mit einem Cannabispräparat. Das ist ein gewaltiger Fortschritt, weil der Patient, der ja am Ende der Standardtherapie ist, auch eine entsprechende Leidensdimension darstellt. Und die kann ich nicht wirklich mehrere Wochen oder auch Tage unbeantwortet lassen. Ich denke jetzt an einen Patienten, den ich behandelt habe mit einem Zustand nach Motorradunfall, der einen abgetrennten Arm hatte und schwerste neuropathische Deafferenzschmerzen. Was soll ich dem denn sagen? Warten Sie noch mal ein paar Tage ab, bis dass die Krankenkasse sich bemüßigt, den Antrag zu bewilligen. Also das finde ich sehr schwierig. Und deshalb profitieren unsere Patienten jedenfalls hier in Nordrhein und soweit sie im Moment noch AOK-Versicherte sind, sehr davon, dass sie sofort versorgt werden. Was ich allerdings ändern müsste, wenn ich noch an den ersten Teil Ihrer Frage anschließen darf, wäre, dass noch andere Krankenkassen sich dem Vertrag anschließen. Ich würde sehr dafür plädieren, dass alle großen Kassen dafür sorgen, dass die Patienten, die versorgt werden müssen mit Cannabinoiden, auch tatsächlich die Versorgung erhalten. Wir gehen im Moment davon aus, dass nur die Hälfte der Patienten, die Cannabispräparate bräuchte, diese auch tatsächlich erhält.
Die Voraussetzung, um an diesem Selektivvertrag teilzunehmen, ist ja eine Fortbildung von, ich glaube, 20 Stunden für Ärztinnen und Ärzte. Warum ist diese Zusatzqualifikation so wichtig?
Die Zusatzqualifikation haben wir in Zusammenarbeit mit der AOK inauguriert, weil wir natürlich Vertrauen schaffen mussten, dass die Verordner von Cannabinoiden eine entsprechende Expertise besitzen in der Anwendung von Cannabinoiden. Man muss sich ja vor Augen führen, und die Krankenkassen wissen das auch, dass in der medizinischen Ausbildung Cannabinoide quasi keine Rolle spielen. Und wenn sie eine Rolle spielen, dann nur im Bereich der Psychiatrie als mögliche Einstiegsdroge für Heroin und andere Wirkstoffe. Und hier jetzt kommen Cannabinoide als Therapeutikum ins Spiel. Und da erscheint es wichtig, dass die Krankenkassen ein sicheres Gefühl haben. Deshalb ist dieses 20-Stunden-Curriculum, das man übrigens online absolvieren kann, auch eingeteilt in Lerneinheiten, mit einem Handout ausgestattet, das jeder nach seinem Alltag gestalten kann, so aufgestellt, dass man auch die anschließende Lernerfolgskontrolle erfolgreich absolvieren kann. Die Lernerfolgskontrolle, darf ich sagen, ist nicht ohne Anspruch. Und es ist nicht so, dass jemand, der mal nebenbei irgendeinen Kurs gehört hat über Cannabinoide, das beantworten kann, sondern die Inhalte sind schon so aufgestellt, dass man sagen kann, dass ein Arzt, eine Ärztin, die das 20-Stunden-Curriculum absolviert hat, tatsächlich als Cannabis-Expertin einzustufen ist. Es kommt hinzu, dass ja mit dieser Ausbildung auch eine kontinuierliche Weiterbildung in diesem Themenbereich verknüpft ist. Denn ähnlich wie in der Schmerztherapie muss man sich jährlich durch Fortbildung reevaluieren, um an dem Vertrag teilnehmen zu können. Das hat die Krankenkassen so sehr beruhigt, dass sie gesagt haben, ja, dann möchten wir gerne Verordnung von Cannabis-Experten haben. Und wir, das muss man ja auch sagen, sparen uns damit aus der Sicht der Krankenkasse viele Antragsverfahren, aber auch Stellen und auch sicherlich viel Ärger und auch viele Beteiligungen des MDK. Und das alles kostet Geld, das eigentlich nicht nötig ist.
Ja, Sie haben gerade schon kurz die Praxisleitlinie erwähnt. Inwiefern kann diese denn Ärztinnen und Ärzte bei der Verordnung medizinischer Cannabinoide unterstützen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht an diesen Fortbildungen teilgenommen haben, sondern ja ganz ungestützt verordnen möchten?
Nun, die Praxisleitlinien haben eine Bedeutung in mehrfacher Hinsicht. Die erste Bedeutung hat die Praxisleitlinie natürlich für die aktuelle Schärfenbegrenzung, was die Evidenz anbetrifft. Wo stehen wir tatsächlich? Welche neuen Studien gibt es? Gibt es nicht doch auch nur Meta-Analysen alter Studien, die wir gesehen haben? Da muss man sagen, das Ergebnis von 2023 ist, es gibt neue Studien und die sind interessant und die verändern auch die Evidenzlage. Und das führt zu sehr pragmatischen Konsequenzen, die ich an dieser Stelle benennen möchte als eine Umstellung der Therapieoptionen in ihrer Reihenfolge. Wir haben ja eine erste, zweite oder dritte Wahl für viele Indikationen. Ich nehme beispielsweise den Nervenschmerz. Wenn Sie sagen würden, ja, an erster Stelle stehen bestimmte antiepileptische Substanzen, die man beim Nervenschmerz einsetzt, vielleicht auch Opioide, und an dritter oder an vierter Stelle stehen Cannabinoide, dann haben wir zunehmend Studienhinweise, dass die Dauerverträglichkeit von Cannabinoiden besser ist als diese Standardmedikamente. Und das wird auch zu einem gewissen Switch führen in der Zukunft über die Stellung der Cannabinoide im Vergleich zu Standardmedikamenten, werden wir in der Zukunft vermehrt und neu sprechen. Also das war der zweite Aspekt der Praxisleitlinien. Der dritte ist natürlich, das ist ein Handout. Das liegt vielleicht auf einem Schreibtisch oder in einem Bücherregal in einer Arztpraxis. Und bei bestimmten Fragestellungen kann man das ziehen. Oder was noch besser ist, man schaut auf die Homepage der DGS und schaut nach, was es dort aktuell gibt. Denn die Praxisleitlinie begreift sich ja als eine Dauerbaustelle. Und sie ist eine Leitlinie und keine Richtschnur, weil sie Vorgaben macht, die man befolgen kann, im einzelnen Fall aber nicht befolgen muss, sondern individualisiert umsetzt. Und solche Praxisleitlinien brauchen wir. Da sind wir ja die Ersten gewesen, die diese Leitlinien umgesetzt haben, noch vor der kanadischen Leitlinie, muss ich sagen. Jetzt mit dieser Neuerung, mit Daten aus dem Jahr 2022, sind wir wieder sehr aktuell.
Ja, das klingt doch spannend. Und nach vielen innovativen Ideen, die die DGS dort beisteuert, wir sind am Ende unseres Interviews und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.